Wittgenstein, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, in einer bestimmten Absicht, worum es beim Frege geht, wie der Frege die Sache ansieht, dann kann man das so sehen, dass er sagt, der Frege hat ein elementares begriffliches Inventar, also terminologisches Inventar. Dieses terminologische Inventar besteht darin, dass er sagt, es gibt gesättigte Ausdrücke und es gibt ungesättigte Ausdrücke. Die gesättigten Ausdrücke sind Namen, die ungesättigten Ausdrücke sind Begriffsausdrücke. Die ungesättigten Ausdrücke, diese Begriffsausdrücke, woher entsteht die Ungesättigtheit? Die entsteht durch die funktionale Leistung. Eine Funktion kann man nur beschreiben, wenn man freie Stellen lässt zum Einsetzen von Ausdrücken, auf denen die Funktion arbeitet. Also der ganze Zweck, man wird nie verstehen, was eine Funktion ist, wenn man nicht versteht, dass eine Funktion eine Zuordnungsvorschrift ist. Das ist der ganz klassische gegenwärtige Sprachgebrauch. Heute würde man schlicht sagen, Funktion ist eine Zuordnungsvorschrift. Wie kann eine Zuordnungsvorschrift von einem Argumentbereich in einen Wertebereich? Wie kann eine Zuordnung erklärt werden? Eine Zuordnung kann nur so funktionieren, dass man etwas nimmt, was man zuordnet, etwas anderem. Und in der Beschreibung von der Zuordnung entsteht auf diese Weise der freie Platz, in den eingefügt werden muss, was es ist, was sozusagen der Pol der Zuordnung ist, der Auslöser der Zuordnung und wohin das Ding zugeordnet wird. Also Frege hat den Namen als gesättigt und die Zuordnung, also in dem Sinn als etwas Ungesättigtes. Wenn man sich fragt, aus semantischer Perspektive, worauf bezieht sich ein gesättigter Ausdruck und worauf bezieht sich ein ungesättigter Ausdruck, dann entsteht ein ganz wichtiges Oszillieren, ein Flimmern, könnte man sagen. Der Name bezieht sich als Name auf einen Gegenstand, das haben wir schon gesagt. Und wenn ich jetzt frage, die Zuordnung, worauf bezieht sich die Zuordnung? Dann komme ich sozusagen in ein Hornissennest, dann komme ich in eine der zentralen und interessantesten Fragen, die von Frege, Wittgenstein, frühen Wittgenstein aufgeworfen worden sind. Warum? Weil man versucht ist, an der Stelle zu sagen, und ich habe sie auch die ganze Zeit unterstellt ein bisschen, dass man sagt, naja gut, und die Zuordnung bezieht sich auf die Zuordnungsvorschrift. Und was ist die Zuordnungsvorschrift? Die Zuordnungsvorschrift ist der Begriff. Sofern man eine Zuordnungsvorschrift hat, die auf wahr und falsch geht. Nicht? So habe ich es ja impliziert. Der Begriff ist eine Zuordnungsvorschrift für einen Namen, der die Besonderheit hat, dass auf wahr und falsch hin zugeordnet wird. Und jetzt habe ich auf die Art und Weise eine Redeweise, nämlich der Benennung, die Benennungsredeweise, habe ich angewendet auf etwas, was nach meinen eigenen Voraussetzungen kein Name ist. Ich habe gesagt, die Zuordnungsvorschrift bezieht sich auf die Zuordnung. Ich habe gesagt, dieser Funktionsausdruck, der bezieht sich auf den Begriff. Und ich habe damit die folgende Situation erzeugt. Ich habe ein Verständnis von Namen, das so ausschaut, dass ich einen gesättigten Ausdruck habe und der gesättigte Ausdruck bezeichnet einen gesättigten Gegenstand. Und dann habe ich einen ungesättigten Ausdruck und dieser ungesättigte Ausdruck bezeichnet einen Gegenstand. Den Begriff, die Zuordnung. Und an dieser Stelle stellt sich sozusagen jetzt die Frage, aha, gibt es da keinen Unterschied? Warum habe ich diese ganze Schwierigkeit gemacht? Ist also auf die simpelste Art und Weise gesagt, ist also dann der Begriffsausdruck auch ein Name? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil die Funktion des Begriffsausdrucks im Satz haben wir gerade in Abhebung gegen den Namen festgestellt. Und ist es also dann so, dass es im Namen zwei verschiedene Arten von Ausdrücken gibt, einen gesättigten und einen ungesättigten, und die beide beziehen sich auf Gegenstände, nur auf zwei verschiedene Arten von Gegenständen. Der eine ist ein gesättigter Gegenstand, der andere ist ein ungesättigter Gegenstand. Gibt es ungesättigte Gegenstände? Was soll das sein? Diese Schwierigkeiten hat der Frege selbst schon gesehen und hat sie so diskutiert, dass er gesagt hat, tatsächlich, wir haben ein Problem, wenn wir zum Beispiel sowas sagen wie der Begriff Pferd. Wir haben auf der unteren Ebene, X ist ein Pferd, ja? Pegasus ist ein Pferd. Pegasus ist ein Pferd, können wir so analysieren, wie wir es hier diskutiert haben. Wenn man jetzt aber sagt, der Begriff Pferd ist, der Begriff Pferd enthält, also der Begriff Pferd bezeichnet ein Lebewesen oder sonst irgendwas, ja? Dann haben wir jetzt was ich dieses Flimmern genannt habe, darin, dass in einem solchen Satz Pferd als ein gesättigter Ausdruck vorkommt. Pferd ist ein Lebewesen, da sieht man keinen offenen, da gibt es keine offene Stelle, sondern die offene Stelle ist beim Lebewesen. Ja? Und ich habe an dieser Stelle nun plötzlich einen Funktionswechsel. Ich habe etwas, was unter der Darstellung X ist ein Pferd ein ungesättigter Ausdruck ist und sich auf eine Zuordnungsvorschrift bezieht, und was unter der Notation Pferd ist ein Lebewesen ein gesättigter Ausdruck ist und sich auf einen Begriff bezieht. Frege ist sozusagen hineingestolpert in diese Schwierigkeit. Man kann zeigen, dass gewisse formale Komplikationen in seiner Begriffsschrift, in seinem ausgeführten logischen System, genau die dann zur Russellschen Paradoxie geführt haben, verbunden sind genau mit dem Problem, dass man Begriffe betrachten kann als etwas, was innerhalb von Sätzen die Funktion der Zuordnung übernimmt und gleichzeitig man Begriffe vergegenständlichen kann, um es einmal so zu sagen, indem man sie von außen als Begriffe fixiert. Da muss man vorsichtig sein, da muss man zumindest Ebenen unterscheiden, wie es dann zum Beispiel der Russell gemacht hat. Man kann, das liegt ja in einer gewissen Weise natürlich nahe, nicht, zu sagen, in dem Moment, in dem ich sage, Pferd ist ein Lebewesen, sage ich etwas über den Begriff aus und bin darum eine Stufe höher als auf der ersten Ebene. Auf der ersten Ebene sage ich was über die Welt aus, nämlich den Pegasus, der ist ein Pferd, und auf der zweiten sage ich was über die Begriffe aus. Das heißt, ich habe eine Sprachstufung an der Stelle. Mit diesen Dingen hat sich der Frege nicht beschäftigt. Wie gesagt, er ist auf diese Problemstellung gestoßen, dass wir also, und das ist sozusagen, das ist das Wichtige, für die Ontologie, sagen wir es mal so. Frege ist unter anderem deswegen nicht so irritiert gewesen von der Fragestellung, weil er die ontologische Brisanz dieses Doppelerscheinens nicht so gesehen hat. Die ontologische Brisanz entsteht nämlich dadurch, dass man sagen kann, dass man fragen kann, worin besteht die Welt? Wenn man das versucht, sozusagen von unten auf die empirisch einfachste Art und Weise aufzuziehen, dann kann man sagen, okay, also hat man gesagt, nicht? Gegenstände sind nun mal sicherlich das Inventar der Welt, und Gegenstände sind etwas, was man sehen kann. Das ist sozusagen ein empiristisch-naturwissenschaftlicher Zugang. Zunächst einmal, die Welt besteht aus dieser Art von robusten Gegebenheiten. Zunächst einmal, die wir benennen können, auf die wir uns beziehen können mit Namen. Jetzt haben wir aber nach den Frege'schen Entwicklungen plötzlich eine andere Art von Sprachausdruck, das ist der Begriffsausdruck. Und dieser Begriffsausdruck, den verwenden wir auch, als ob er Name für etwas wäre. Wofür kann der Begriffsausdruck ein Name sein? Für einen Begriff. Das ist das, was hier steht. Prädikate beziehen sich auf Begriffe. Und zwar, und jetzt ist genau das Problem, wenn sich Prädikate auf Begriffe beziehen, tun sie das so wie Namen auf Gegenstände. Wenn wir sozusagen Prädikate haben, also ist ein Pferd, und das ist ein Pferd bezieht sich auf einen Begriff, wie zum Beispiel den Begriff des Pferdes, da haben wir jetzt, wenn man es ontologisch betrachtet, greifbar und sofort das klassische philosophische Problem, dass man Pferde nicht sieht, dass man einfach kein Pferd begegnet, sondern nur diesem Lebewesen, diesem Pegasus da. Also jahrhundertelang ist diskutiert worden, und das ist wieder gesagt, es kommt von Platon her, nicht? Jahrhundertelang ist diskutiert worden, dass die Welt, so wie sie eine sinnliche Welt ist, nicht uns Pferde oder Uhren oder Zahlen oder sowas zur Verfügung stellt, sondern dass das Formen sind, dass der Begriff etwas ist, was nicht in der sinnlichen Welt zu finden ist, sondern was da irgendwo dazukommt. An einem Begriff kann ich nicht anstoßen oder sowas ähnliches. Nicht? Und die Frage jahrhundertelang philosophisch war die, wie ist die Welt und die Erkenntnis zu denken, wenn ich sie als eine Koproduktion von Sinnlichkeit, Greifbarkeit, Gegenständlichkeit und dieser Art von Begriffsbeitrag konzipieren muss. Und wenn das sozusagen alles so gilt, dann kann man jetzt sehen, dass der Frege in seinem Desinteresse an dieser Art von ontologischer Tradition sich einfach nicht sehr viel gedacht hat und gesagt hat, okay, die Welt besteht aus Gegenständen, Begriffen und wenn man das beides zusammentut, ergeben sich Wahrheitswerte. Er hat sich nicht veranlasst gesehen, um es jetzt terminologisch zu sagen, solche Fragen wie die Fragen des Nominalismus, des Realismus oder des Idealismus zu beantworten, die nämlich auf die Frage so antworten, zum Beispiel, um die polemische Sache zu sagen, der Nominalismus ist eine ontologische Position, die sagt, die Welt besteht aus Gegenständen, die uns sinnlich gegeben sind, und die Begrifflichkeit, das heißt also, das, was wir an Ordnung, an Abstraktion brauchen, um mit der Welt so umzugehen, dass wir Sätze bilden können. Da habe ich jetzt sehr viel hineingestopft in diese Aussage, nicht? Aber ich glaube, Sie werden es jetzt schon verstehen, nicht? Und Sie werden verstehen, wie das sozusagen ist eine Kombination aus Frege und klassischer Erkenntnistheorie ist. Der Frege lehrt uns, dass wir, um zu verstehen, was Begriffe sind, untersuchen müssen, was die Rolle von Prädikaten in Sätzen im Hinblick auf wahr und falsch ist. Und wenn wir das jetzt sozusagen nominalistisch drehen, dann könnte man sagen, man kann sagen, dass die sinnliche Welt, die Welt der Sinnlichkeit, für uns verständlich wird durch unseren Satzgebrauch, der als ein Satzgebrauch eine Zuordnung von Sinnlichkeit, von sinnlichen Inputs zu Abstraktionen impliziert. Die Abstraktionen sind dargestellt in den Prädikaten und die Sätze fungieren über diese Abstraktionen mit dem Input der Sinnlichkeit und da brauchen wir keine Aussage darüber zu treffen, dem Nominalismus entsprechend, dass es etwas gibt, was diesen Abstraktionen entspricht. Die Abstraktionen sind sind sozusagen Zuordnungsweisen, die wir uns zurechtlegen zwischen und für sinnliche Gegebenheiten. Frege hat dieses Skrupel nicht gehabt, das ist mein Punkt, und hat darum ganz einfach gesagt, Prädikate beziehen sich auf Begriffe und hat uns mit der Frage allein gelassen, könnte man sagen, wie wir uns die Welt aufgebaut vorstellen sollen, aus zwei unterschiedlichen Gegebenheiten, Formen von Welt. Die eine Form von Welt, die eine ontologische Kategorie ist die Kategorie Gegenständlichkeit, Ding, und die andere ontologische Kategorie ist die Kategorie Begriff. Wie kommen Formen in die Welt? Noch einmal, Platon zitiert und die uralte Geschichte. Der Wittgenstein hat darauf reagiert. Das ist der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen plastisch ausgeführt habe, weil für den Wittgenstein das ein zentraler Punkt war. Der wollte es nicht ungeklärt lassen, wie es mit den Formen in der Welt ist, und sein Zugang dazu war der folgende, dass er an der Stelle, die ich vorhin beschrieben habe, als die Stelle des Oszillierens, an der Stelle, wo der Frege sagt, ich habe einen Sprachausdruck, der ist ungesättigt, und dieser ungesättigte Ausdruck bezeichnet etwas, nämlich einen Begriff, und dieses Bezeichnen des Begriffes ist in etwa analog zum Bezeichnen des Gegenstands durch den Namen. Also der Prädikatsausdruck tut sowas Ähnliches wie der Namensausdruck, nur dass der Prädikatsausdruck anders aufgebaut ist und dass er auch sich auf was anderes bezieht, nämlich auf einen Begriff. Selbst wenn, wie der Frege sagt, das habe ich sozusagen vergessen zu sagen, der Frege geht so weit zu sagen, wenn wir einen Prädikatsausdruck verwenden, um einen Begriff zu bezeichnen, dann passiert was Sonderbares, unter der Hand verwandelt sich für uns sozusagen das Ungesättigte in was Gesättigtes. Das sagt der Frege. Der Begriff Pferd, wenn wir darüber reden, das Pferd, verwandelt sich dadurch, dass wir das Vergegenständlichen von was Ungesättigten in was Gesättigtes. Soweit kommt der Frege noch. Und der Wittgenstein setzt an dieser Stelle ein und sagt, nein, mit mir nicht, so tue ich das nicht. Und er macht da etwas komplett Radikales, was der Beginn des Endes des Traktates ist. Das ist sozusagen eine Entscheidung, die er ganz, ganz früh setzt und die er unglaublich konsequent durchzieht und, wie wir sehen werden, zum Effekt hat, dass der Traktat so endet, wie er endet. Er sagt nämlich, Namen gibt es nur eine Art. Diese eine Art von Namen bezieht sich auf Gegenstände. Und dann gibt es eine zweite Art von Sprachausdrücken, vielleicht, das sind die phrygischen Begriffe, und diese phrygischen Begriffe kann ich unter keinen Umständen parallelisieren zu Namen. Das heißt, erste Konsequenz, diese Begriffsausdrücke bezeichnen nichts, ausgesprochen nichts. Das, was in dem Satz drinnen ist, außer Namen, alles, was bezeichnen kann, ist Namen. Und alles, was nicht Namen ist, und das sind also insbesondere die ungesättigten Ausdrücke, das, was ungesättigte Ausdrücke dort auftritt, das bezeichnet nicht. Weil wenn es bezeichnen würde, dann müsste es nach den Regeln des Namens bezeichnet werden. Und das hieße, es würde sich beziehen auf etwas Gesättigtes, und als etwas und wenn es sich als bezieht auf etwas Gesättigtes, dann kann es die Funktion nicht erfüllen, die es als ungesättigter Ausdruck erfüllen müsste. Das heißt, wir haben nach Wittgenstein die Namensfunktion. Namen alleine machen keine Sätze. Es gibt aber nicht den Prädikatsausdruck als etwas, was sich auf etwas Besonderes, nämlich Begriffsartiges, bezieht. Und es gibt beim Wittgenstein sehr wohl auch den Satz. Und an der Stelle switche ich jetzt drüber auf das Wittgensteinsche modifizierte Modell. Und das kann man sinnvollerweise vielleicht jetzt vorblickend zusammenfassend so sagen. Wittgenstein hat eine Idee, wie er damit umgeht, dass er was er also mit den Frege'schen Prädikaten macht. Nämlich er sagt, Namen sind in Sätzen zusammengestellt. Sätze bestehen aus der Konstellation von Namen, aber nicht einfach aus der Aneinanderreihung von Namen, sondern aus einer geordneten Struktur von Namen. Da ist eine Form drinnen. Namen, die entsprechend einer bestimmten Form zusammengestellt sind, können ein Satz sein. Kann man sich eben so vorstellen, dass er sagt, wenn ich sage Tisch, Pult, Computer und dann zwischen ein Komma mache, dann habe ich eine Liste von Namen. Wenn ich sage, der Tisch steht links vom Pult, welches links vom Computer steht, dann habe ich jetzt in diesen Ausdruck eingefügt, steht links von. Steht links von ist ein typischer funktionaler Ausdruck. Da können wir jetzt alles das durchexerzieren, was ich beim Frege gesagt habe. Nicht? Links von stehen ist eine Zuordnung, die dann einen Sinn macht, wenn ich auf der einen Seite einen Gegenstand reintue, auf der anderen Seite einen Gegenstand reintue und eine Wahrheit befinde für den damit resultierenden Satz. Nicht? Steht links von, ist von der, durchaus jetzt sozusagen logisch, das ist jetzt logisch gesprochen, aber ich glaube, das kann man, also logisch mengentheoretisch gesprochen, aber das kann man sozusagen zumuten als eine Basisintuition. Was ist der Sinn von steht links von? Der Sinn von steht links von besteht in all den Verhältnissen zwischen Gegenständen, die so beschrieben werden können, dass man den einen Gegenstand auf der einen Seite, den anderen Gegenstand auf der anderen Seite einsetzt und dann Ja sagt zum resultierenden Satz. Nicht? Das ist der Sinn, der in dieser Zuordnung drin liegt. Und was der Wittgenstein und der Frege, für den Frege, nicht, würde sich an dieser Stelle jetzt das Problem ergeben, ergibt sich auch, wofür steht links von? In dem Satz. Wir haben in dem Satz der Tisch, das Pult, der Computer und dann kommt drin vor, ist links von. Und worauf bezieht sich dieses links von jetzt? Wo in der Wirklichkeit kommt das links von vor? Das ist eben das bekannte ontologische Problem von Begriffen. Der Wittgenstein sagt, so weit komme ich überhaupt nicht, denn was ich tue ist, ich sage, ein Satz, der sozusagen sich so anhört, der Tisch steht links vom Pult, steht links vom Computer, ein Satz enthält die Ausdrücke steht links von, mehr oder weniger nur zufällig, das ist sozusagen nur eine Hilfskonstruktion, das muss man nicht ernst nehmen, muss man es nicht ernst nehmen, man darf es gar nicht ernst nehmen, man darf genau nicht die Frage stellen, worauf bezieht sich dieses links von, sondern man muss den Satz anders konstruieren. Man muss ihn so konstruieren, dass man sagt, es gibt durch diesen Satz eine eigentümliche Konstellation zwischen den Namen, die in diesem Satz vorkommen. Ich könnte diese Konstellation kann ich bildlich darstellen in einer Art und Weise. Die könnte ich so darstellen, dass ich diese Namen einfach links voneinander schreibe. Wenn ich sozusagen die Namen auf eine passende Art und Weise grafisch nebeneinander anordne, dann brauche ich sozusagen nicht mir die Frage vorzulegen, und worauf bezieht sich jetzt links von? Weil dann habe ich das Folgende, dann habe ich eine Konstellation von Namen und ich habe wenn das ein Satz ist, die Suggestion, die Behauptung oder wie immer, dass diese so zusammengestellten Namen als Korrelation eine Korrelation in der Welt haben. Das heißt, wenn der Name links vom anderen Namen steht, dann steht der Gegenstand, den der Name bezeichnet, links vom anderen Gegenstand. Und die Idee von Wittgenstein ist jetzt die, dass ich das nur, wie kompliziert oder nicht kompliziert ein Notationssystem aufzubauen wäre, das interessiert ihn nicht. Im Prinzip wäre es möglich. Wenn ich ein solches Notationssystem habe, dann erspare ich mir die Frage nach dem ontologischen Status von Begriffen und es ist sozusagen wichtig und entscheidend, dass ich mir das spare nach dem frühen Wittgenstein, weil ich auf diese Art und Weise das Problem loswerde, dass die Welt aus was anderem besteht als aus Gegenständen, die zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Das ist sozusagen die Modifikation, die der Wittgenstein am Frege vornimmt. Der Name hat keinen Sinn und die Form der Zusammenstellung von Namen hat keine Bedeutung. So könnte man das mal sagen. Ja?
Eine Frage, die ich richtig verstanden habe, das ist sozusagen, die Sprachausdrücke sind Konventionen. Könnte man das so sehen?
Beim Wittgenstein jetzt?
Wittgenstein ist, wir könnten Sprachausdrücke sparen. Wenn wir sozusagen wissen würden, wenn wir sagen, also Sie Tisch, Pult, Computer, wenn ich das so sage, dann ist das immer von links und rechts zu nehmen.
Es ist schon, die Sprachausdrücke können wir uns nicht sparen, weil wir...
Hier steht links von, meine ich.
Ja, die können wir uns sparen. Diese Sprachausdrücke können wir, nicht nur können wir sie uns sparen, sondern wir müssen sie uns sparen. Das ist genau die, das ist eine der Hauptintuitionen am Beginn der analytischen Philosophie, dass man bestimmten Sprachausdrücken nicht trauen kann, so würde ich sagen. Nicht? Ein Satz kommt daher, es kommt ein Satz daher und der Satz heißt, der Stuhl steht links vom Computer und in unserer Naivität gehen wir jetzt davon aus, dass jeder Teil dieses Satzes sich irgendwie auf die Welt bezieht. Und die einfachste Art und Weise, wie sich Teile dieses Satzes auf die Welt beziehen, ist Name-Gegenstand. Das heißt, wir nehmen uns diesen Satz her und sagen, Stuhl, aha, na gut, das wissen wir, wie sich das auf die Welt bezieht. Ich habe, das ist der Stuhl A1 und dieser dann unter Name A1, die Inventarnummer von diesem Stuhl bezieht sich eben auf diesen Stuhl. Das wissen wir in etwa. Okay, jetzt haben wir da einen Erfolg. Wir haben sozusagen erfolgreich zugeordnet. Wir haben den Erfolg gehabt, dass wir die Inventarnummer dem Stuhl zugeordnet haben. Jetzt machen wir gleich weiter und der nächste Erfolg besteht jetzt darin, dass wir den Ausdruck steht links von nehmen und diesen Ausdruck links von, den ordnen wir jetzt auch zu. Ja? Es findet sich leider kein links da irgendwo. Ja? Okay, müssen wir uns was einfallen lassen und sagen, das ist der Begriff links. Ja? Wir sagen dann, das ist der Begriff links, der hier angesprochen ist und der und dieser Stuhl mit dieser und dieser Inventarnummer fällt unter den Begriff, dass er links von dem steht. Ja? Und dann haben wir uns die Welt mit Begriffen vollgestellt, könnte man sagen, und haben aber das Problem, dass wir die nicht finden. Und haben das Problem, dass wir uns die Frage stellen, wie verhalten sich nun in der Welt die Begriffe zu den Dingen? Nicht?
Könnte man das auch so sehen, wenn man sagt, dass er dann links von, das ist eine Eigenschaft?
Das ist genau das Problem.
Das ist
links von ist eine Eigenschaft.
Eine Eigenschaft, ja, und damit kann ich das ja eigentlich gar nicht trennen vom.
Na, das vom? Das ist ja gut, natürlich, das ist genau der, Sie sprechen das Problem ganz genau an. Das Problem der Eigenschaften besteht geradezu darin, dass man sie trennen kann von den Dingen. Weil die Eigenschaft, links von zu stehen, kann man eben sehr wohl von dem Ding hier trennen, kann ich mehreren zuschreiben. Und damit haben wir genau das Problem. Also es geht, also ich habe den Terminus Eigenschaft noch nicht verwendet, aber Sie haben völlig recht, an dieser Stelle zu sagen, es handelt sich um Eigenschaften. Es handelt sich um die Ontologie von Eigenschaften. Eigenschaften, wenn das so ist mit Eigenschaften, dass ich sie trennen kann von den Gegebenheiten, die Eigenschaften haben, das ist genau der Typ von Dingen, unter Anführungszeichen, die mir die Probleme macht. Nämlich, wo in der Welt fliegen die Eigenschaften herum? Wie machen es die Eigenschaften, dass ein Ding sie hat? Das ist die klassische abendländische Philosophieproblematik, nicht? Und die lockere Art und Weise, wie man drüber redet, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist immer so, es gibt eben Rot und das Ding hat die Eigenschaft Rot, ja? Das ist aber wirklich nur einfach ein Problem formuliert, weil wir, und das ist ja immer wieder diskutiert worden, und zwar mit Recht diskutiert worden, weil da ganz, ganz zentrale Voraussetzungen über den menschlichen Verstandesgebrauch, damit habe ich begonnen, drinnen stehen, weil eine Eigenschaft ist was Abstraktes. Das liegt darin, dass man sagt, eine Eigenschaft kann separiert werden. Also ohne dass eine Eigenschaft separiert, ohne dass etwas von diesem Stuhl separiert wird, komme ich nicht zu Eigenschaften. Das Separieren ist eine Tätigkeit der Abstraktion, ist eine Tätigkeit, die sich in Aussagesätzen, die solche Abstraktionen wieder zurückführt, niederschlägt. Nicht? Lassen wir das mal. Und darum ist es so, dass die Frage, wie kommen die Eigenschaften zu den Dingen, die sie besitzen, ein klassisches philosophisches Problem ist, das hier angesprochen ist.
Ja, aber ja. Es ist eigentlich eher so, ob das selbstständig möglich ist oder ob das nur unselbstständig ist. Weil Eigenschaft ist eigentlich nicht selbstständig möglich. Nicht rot, blau kann nicht selbstständig vorkommen.
Rot und das ist genau der. Die Aussage. Rot und Blau kann oder links von kann nicht selbstständig vorkommen, ist sozusagen eine klassische Ausdrucksweise für das, was ich versucht habe darzustellen unter dem Titel Was machen wir mit ungesättigten Gegenständen? Die ungesättigten Gegenstände, die wir uns einhandeln, wenn wir sagen, Begriffsausdrücke betreffen etwas, beziehen sich auf etwas in der Welt, diese ungesättigten Weltbestandteile, die sozusagen nicht in der Welt sein können, wenn sie nicht realisiert sind, um es klassisch zu sagen. Eigenschaften müssen implementiert sein, nicht? Müssen realisiert sein. Wenn sie nichts haben, woran sie Eigenschaften sind, was sind sie dann? Ja? Wie tolerant sollen wir mit unserer Ontologie sein? Sollen wir sagen, und das haben wir eben Platoniker, wenn wir das sagen würden, sollen wir sagen, na, in der Welt gibt es diese ungesättigten Eigenschaften, diese unselbstständigen Dinge, diese Formen, und freundlicherweise realisieren sich diese in der Welt vorkommenden Formen dadurch, dass sie hin und wieder Gestalt annehmen, ja? Dass sie sich hin und wieder manifestieren. Ja? Wenn wir das so tun, und das liegt sehr nahe mit unserer Begrifflichkeit, mit unserer Sprache, mit der wir aufgewachsen sind, liegt das sehr, sehr nahe, aber wenn wir das so tun, dann kommen wir einfach in Schwierigkeiten mit dem Empirismus, indem wir sozusagen sagen, wie kommen wir je auf die Eigenschaft für sich? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Wir können nicht. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, von dem zu sprechen, von dem wir reden wollen, wenn wir sagen, links ist etwas anderes als links ist etwas anderes als die einfache Tatsache, dass der Stuhl hier steht und das Pult hier steht. Das kann nicht links sein. Das muss was Abstrahiertes sein, nicht? Und das muss was rausabstrahiertes sein. Und wo haben wir das? Und die Antwort von Wittgenstein drauf ist, um das sozusagen hier kurz reinzubringen, die Antwort von Wittgenstein ist, links kann nur das Folgende sein. Links kann nur die gemeinsame Form sein, die sämtliche Gegenstände, die zufällig im Verhältnis von der eine ist links vom anderen, zueinander stehen, die gemeinsame Form, die alle diese Gegenstände miteinander haben, und diese gemeinsame Form kann ich dadurch ausdrücken, dass ich in der Notation die Namen für diese Gegenstände auf die richtige Art und Weise nebeneinander schreibe. Und wenn ich das tue, dann brauche ich nicht die Frage mir zu stellen, und worauf bezieht sich jetzt das Links von, sondern das Links von ist bereits erfasst in der Art und Weise, wie diese zwei Namen zueinander stehen, weil das bildet das nämlich ganz genau ab. Nur dann, wenn die zwei Gegenstände, um die es da geht, links voneinander stehen, werden die von Namen dieser Gegenstände so von mir nebeneinander geschrieben. Und wenn ich diese Lösung wähle, erspare ich mir die Frage nach der Extra-Existenz des Links. Nicht? Damit erspare ich mir sozusagen das Bild der Welt, das aufgebaut ist, von sowas Unselbstständigen, was man nicht sehen kann, und dem, was man sehen kann, und dann die Frage, wie das zusammenkommt. So, ich erspare es mir in einer gewissen Weise. Warum? Weil es gibt nichts Unselbstständiges. Es ist Ihre Intuition völlig richtig. Das Links besteht in nichts anderem, als dass die Dinge auf die geeignete Art und Weise nebeneinander stehen. Ich muss allerdings etwas dazufügen, nämlich das, was der Wittgenstein eben logische Form nehmen würde, nämlich die Gemeinsamkeit aller. Es reicht nicht sozusagen, die Einzeldinge zu nehmen und zu sagen, sie stehen halt nebeneinander, sondern ich brauche die logische Form, und die logische Form heißt die Gemeinsamkeit aller der Dinge, die auf diese Art und Weise nebeneinander stehen. Diese Gemeinsamkeit ist die logische Form von links. Und wie zeigt sich diese logische Form vom Links? Indem die Namen auf eine bestimmte Art und Weise nebeneinander stehen.
Kommt man dann das Problem nicht auch heran, wenn ich frage, welches Umstandswort ist links? Ist das ein Umstandswort des Ortes oder nicht? Ist links ein Ortsbegriff oder ist es kein Ortsbegriff? Würde sich da nicht etwas Ähnliches zeigen?
Warum? Das sehe ich jetzt noch nicht. Als Ortsbegriff?
Wenn ich sage links fahren, wird da nicht immer automatisch unterstellt, das ist irgendwo. Das ist ein Ortsbegriff.
Aha.
In Wirklichkeit ist es aber
ist scheinbar kein Relationsbegriff. Ja. Nicht? Ja. Gut.
Ja. Dass wir hier immer hineinfallen in die Falle,
naja,
mit links als Ortsbegriff.
Dass wir eine Bestimmung im Ort als eine Lokalität sehen. Nicht? So könnte man es beschreiben.
Wenn ich das Pult umstelle, ne, dann habe ich denselben Raum rechts vorn.
Ja.
Und ein Raumteil kann nicht zugleich links vorn und rechts vorn.
Richtig. Also wenn man sagt, so könnte ich es mir vorstellen, ne, dass man sagt, auf die banalste Art und Weise gesehen, könnte man so sagen, es gibt diese Versuchung zu sagen, links funktioniert, der Ausdruck links funktioniert einfach so wie der Ausdruck Türschnalle. Ja? Türschnalle, also so wie wir es machen, links, ne, dort. Ja? Also wenn du im Auto fährst und es heißt links abbiegen, dann ist es quasi naheliegend zu sagen, na, dorthin musst. Ja? Und dann scheint es so, als ob links ein Ort wäre. Und in Wirklichkeit, und das ist aber, das ist jetzt der Punkt, ne? Das ist ein schönes erstes Beispiel dafür, wie der Wittgenstein sagen würde, man darf der Sprache nicht trauen, weil der Ausdruck links, wenn man sagt, wenn man sozusagen sagt links, der Ausdruck funktioniert anders als der Ausdruck Overhead-Projektor.
Ergänzend noch dazu, Platon hat ja auch die Probleme dann, die Eigenschaften von der drei Menschen unterscheidet. Der eine ist größer als der andere und der andere ist kleiner. Einmal gegen gegenüber, ist es sozusagen der Anteil der Größe. Das fällt
das
hier durch diesen wirklichen Volk.
Fällt auch weg, richtig.
Da hat man die logische Form, das ist dann zumindest eine elegante, wenn nicht überhaupt eine Lösung für das Problem, aber zumindest
richtig,
eine elegante Beschreibung als das, diese Metaxis.
Genau. Etwas, was ich an der Stelle noch sozusagen abschließend vielleicht auch nennen kann, ist, weil das immer wieder ein Thema ist, das da kommt, das Verhältnis des frühen Wittgenstein zum späteren Wittgenstein. Das betrifft jetzt nicht direkt die Wahrheitsfrage. Aber an dem, was wir jetzt hier diskutiert haben, wird sehr, sehr deutlich, dass es in einem wichtigen Sinn keinen Unterschied gibt zwischen den beiden, weil die philosophischen Untersuchungen beginnen, also nicht ganz, aber quasi schon auf der ersten Seite, kommt dieses Beispiel, das berühmte Beispiel vom Kaufmann mit den Äpfeln, wo der Wittgenstein einlädt, sich vorzustellen, dass ein Kind mit einem Zettel zum Kaufmann geht und da steht drauf 5 rote Äpfel. Und der Wittgenstein stellt an dieser Stelle sehr wohl auch eine Bedeutungsfrage, nämlich er fragt nicht, wie ist das implementiert da, wie viele Worte hat der Satz auf dem Zettel oder sowas ähnliches, sondern er fragt sich, wie ist es möglich, dass der Kaufmann, wie ist es möglich, dass der Elternteil, der das Kind dort einkaufen schickt und der Kaufmann sich mit Hilfe dieses Zettels, der Inschrift auf diesem Zettel verständigen? Und was er sagt ist, na schauen wir es uns einmal an, sehr Unterschiedliches passiert da. Die Äpfel, was Äpfel sind, findet der Kaufmann sehr anders heraus, als was rot ist und sehr anders als 5. Es ist nicht so, das ist sozusagen die simpelste Geschichte überhaupt, die Äpfel kann er sehen, aber 5 kann er nicht zählen, weil da muss er die Äpfel abzählen. Und das Rot kann er auch, und das Rot kann er sehen, aber er kann es nicht so sehen wie die Äpfel. Ja? Also insofern ist es ein ganz, ganz kompakt und ganz geniales Beispiel eigentlich, weil du kannst die Äpfel und Rot kannst du beide sehen, aber anders. Du siehst sie anders und die Zahl kannst du gar nicht sehen, aber du kannst etwas machen, damit es der Zahl entspricht. Ich sage es nur zum Ende. Und das, was ich Ihnen jetzt über Begriff und Gegenstand gesagt habe, ist eigentlich dieselbe Pointe, ja? Dass man nicht mit der Sprache so umgehen soll, dass man sagt, die beiden Sprachausdrücke funktionieren auf dieselbe Art und Weise. So wie eine Zahl anders funktioniert als ein Hinweis auf den Apfel, funktioniert eben auch ein Begriffsausdruck anders als ein Name. Und das steht schon in der Frege-Kritik drinnen.
Was sagt das nicht einmal auf den Bezug auf die Alltagssprache? Das ist das gibt ja auch von Familienähnlichkeiten, oder? Also er sagt ja in der Alltagssprache, da funktioniert es quasi auch, dass man sich die Begriffe spart, wenn man eigentlich mit Familienähnlichkeiten arbeitet. Also so wie sie vorhält, eben diese Gemeinsamkeiten, die man findet, dass man damit arbeitet, aber dass man vielleicht dann Begriffe braucht.
Naja. Das ist ein sehr schwieriges. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Vor allem ist sozusagen Alltagssprache, Familienähnlichkeit und Sprachspiel sind Sachen, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Aber ich würde das, was Sie sagen, so mal aufgreifen und da jetzt einen Unterschied zwischen dem frühen und dem späten Wittgenstein machen. Das passt an der Stelle ganz gut. Was ich erzählt habe über die Rolle der Benennung beim Frege, bei Namen und Begriffen, das ist etwas, was der spätere Wittgenstein Familienähnlichkeit des Benennens nennen würde zum Beispiel. Ja? Er würde sagen, Benennen ist nicht überall dasselbe, sondern es kommt auf viele verschiedene Arten vor. Ja? Wir nennen mit Namen, so wie dem Stuhl, und wir nennen aber auch Eigenschaften. Ja? Das ist nicht dasselbe, das ähnelt sich und von daher sollen wir nicht so rigoros sein, zu sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Wir können auch nicht sagen, dass es dasselbe ist. Wir sind in akuter Gefahr, uns auch irritieren zu lassen und den Onkel, den einen Onkel und den anderen Onkel zu verwechseln. Ja? Das ist ja die Schwierigkeit in den Familienähnlichkeiten. Ne? Wenn man sagt, also ich mache jetzt nicht auf Familienähnlichkeit, sondern ich mache das ganz genau, ich identifiziere die Leute per Reisepass, dann helfen mir keine Familienähnlichkeiten. Dann sage ich, entweder du bist der Herr Isidor oder du bist der Herr Kunibert. Und ob die sich da ähnlich sind oder nicht, das ist egal. Du identifizierst die Einzelnen. Familienähnlichkeit ist eine Verwaschung, ein Verwischen dieser Geschichte mit guter Absicht, aber man verliert auch Trennschärfe. Nicht? Man verliert an dieser Stelle eine Trennschärfe. Und der frühe Wittgenstein lässt sich in dem Zusammenhang genau so charakterisieren, dass er sagt, er will die ganze Trennschärfe, er will hier überhaupt keine Familienähnlichkeit zugestehen zwischen der Benennung von Gegenständen und irgendeiner anderen Benennung. Das verweigert er gerade. Ja? Und das ist, damit höre ich sozusagen jetzt auf, die Schwierigkeit, die sich dabei dann abzeichnet, ist, ich kann schon beim zweiten Durchgang, ich kann schon bei der Frage, worauf bezieht sich die Zusammenstellung von Namen, kann ich eigentlich schon nimmer mehr legitim antworten, weil ich es nicht mehr besprechen kann, weil ich es nicht mehr vergegenständlichen kann. Und das wird in einigen kurzen, dramatischen Schritten dann dazu führen, dass der Wittgenstein sagt, na, und eigentlich kann ich überhaupt nicht mehr reden. Ich kann Sätze bilden, aber ich kann über das Bilden von Sätzen schon nimmer mehr reden. Weil wenn ich über das Bilden von Sätzen reden würde, dann müsste ich auch über das reden, was in diesen Sätzen die Konstellation ist. Ja? Und diese Konstellation kann ich aber gar nicht mehr. Die Konstellation kann ich aussprechen, aber ich kann sie nicht ansprechen. Ich kann sie nicht thematisieren. Nicht? Ich kann sie vorlegen, ich kann die Namen auf eine bestimmte Art und Weise nebeneinander produzieren und sagen, so ist es damit. Aber ich kann nicht das, was ich da produziert habe, jetzt selber in den Blick nehmen und daraus herausholen die Konstellation und sagen, jetzt rede ich aber nicht von den Namen, sondern ich rede von der Art und Weise, wie die Namen zusammengestellt werden. Das kann ich schon nicht mehr, wenn ich so rigoros bin und keinerlei Familienähnlichkeit zulasse. Ne? Okay.